Nur wer mit sich selbst gut umgeht, kann auch mit anderen gut umgehen. Selbstachtung,
respektvolle Kommunikation,
Selbstreflexion,
Nein sagen können.
Nimm dich raus und rein ins Ich. Ulrike Bischoff ist die Supervisorin an deiner Seite. Sie selbst änderte ihr ganzes Leben. Hier hörst du, wie du es schaffen kannst. Zusammen mit Ulrike und Schwarzbrot und Kamille. Der Podcast für dein gelungenes Leben.
Herzlich willkommen zum Podcast Schwarzbrot und Kamille. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite. Heute ist wieder Interviewzeit. Mein heutiger Interviewgast wurde in Ost-Berlin geboren und erlebte den Mauerfall 89 als 22-Jähriger. Er wuchs quasi ohne Vater auf, denn der fuhr zur See und war, wie er selber sagt, bis zu seinem 9. Lebensjahr eigentlich selten bis nie da. Seine Mutter arbeitete als Krankenschwester und so war seine Großmutter für ihn prägend bzw. die Bezugsperson. Er hat Abi gemacht, weil, wie er sagt, die Intelligenz vorhanden war, aber auch, weil er dadurch die Möglichkeit hatte zu studieren, was allerdings mit dem Militärdienst in der NVA einherging. Das hat bei ihm einiges verändert, denn zuvor hat er seine Welt selber eher rosarot gesehen und er konnte sich mit dem System der DDR arrangieren, aber es ging jetzt um Dinge wie stark über schwach, Macht und machtlos, was ihn an seine Grenzen gebracht und ihn auch fast seine Zukunft gekostet hätte. Er ist nach dem Mauerfall als Key Account Manager in verschiedenen Unternehmen aufgestiegen und hat sich mit Themen wie Coaching und NLP danach beschäftigt. Und vor allen Dingen beschäftigt er sich heute mit Potenzialen von Menschen. Er nennt sich selber Potenzialdetektiv. Und es kommt ihm auf Echtheit der Menschen an und darauf, dass diese sich selbst spüren und ihren eigenen Weg gehen. Frei nach dem Motto von Udo Lindenberg, mach dein Ding. Heute ermutigt er die Menschen dazu, begleitet sie und ist inzwischen auch Autor des Buches Kein Leben von der Stange. Und ihr seht, es ist viel in Bewegung, es gibt viel zu erfahren über Thomas Kombolz, meinem Interviewgast. Schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, super gerne. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder spannend zu hören, wie andere Menschen, und wir haben ja drüber gesprochen und du hast ja ein paar Informationen von mir bekommen, wie andere Menschen das interpretieren, wie sie es vortragen, meinen eigenen Lebenslauf nochmal zu hören aus von einer anderen Stimme und immer wieder zu fragen, echt, bin ich das wirklich? Ist das mein Lebenslauf? Ist das meine Geschichte? Spannend.
Ja, so bist du bei mir angekommen. Also ja, genau. So kam dein Leben bei mir an, sagen wir es mal so. Ja, ich gehe mal gleich los. Du bist in Ost-Berlin geboren, das hatte ich gesagt. Mhm. Und dein Vater, das fand ich so ganz spannend, der ist ja zur See gefahren, habe ich mich natürlich als Wessi gefragt, mein Gott, ne, in DDR-Zeiten zur See fahren, das ist aber Luxus. Und meine Frage geht dann einfach in die Richtung, nicht nur, wie kam es dazu, dass er zur See gefahren ist, sondern eigentlich, du hast ja dann schon Eindrücke vielleicht auch als Kind oder so bekommen, wenn du ihn mal gesehen hast oder nachhinein, dass es in einer anderen Welt irgendwie auch anders aussieht, oder?
Ja, total. Und wie gesagt, die DDR war ja weitestgehend abgekapselt, aber natürlich nicht ganz planlos im Außen. Also es gab ja Handelsbeziehungen in alle Welt logischerweise und auch eine Handelsflotte, eine Hochseefischflotte und so weiter und so fort. Insofern gab es natürlich diese Möglichkeiten für einen ausgewählten Kreis von Menschen, aus verschiedensten Gründen heraus. Mein Vater war Ingenieur und der hat das relativ früh auch die Weichen gestellt für sich in diese Richtung, Schiffsmaschinenbau studiert und so weiter und ist dann Tatsache zur See gefahren, was mir in den ersten Jahren ja überhaupt nicht so klar war. Also er war zwar nie da und ich habe da auch wenig Erinnerung dran, bis fast gar keine Erinnerung an diese Zeit. Das ist mir erst später so bewusst geworden, welche, und jetzt meine ich nicht Privilegien, sondern welche Erlebnisse, welche Abenteuer, welche Eindrücke sich damit auch noch verbunden haben. Er hat natürlich Bilder mitgebracht. Wir hatten Dia-Abende im Kreis der Familie und Freunde. Das weiß ich heute, die mit so einem alten Dia-Projektor aus Metall, mit wo man die einzeln reinschieben musste. Und dann roch der ganze Raum. Ja, dann roch der ganze Raum nach Staub. Das war so eine alte Stoffleinwand, wo dann diese Schwarz-Weiß-Bilder ja im weitesten Sinne drauf projiziert worden sind. Das hatte so ein bisschen den Hauch der großen, weiten Welt und dessen, was so außerhalb meiner Vorstellung lag. Insofern gab es da schon ein bisschen Exotik und Ergänzung, weil er hat ja auch was mitgebracht, Lebensmittel beispielsweise aus Asien. Da habe ich zum ersten Mal gelernt, mit Stäbchen zu essen, so als Jugendlicher noch. Da haben wir Erdnussflips von einer Schale in die andere dann rein
Super.
transportiert zum Üben, wie Stäbchen funktionieren.
Funktionieren, ja.
Und
Ja,
insofern,
und
ja, Exotik dabei.
Exotik dabei, genau. Und aber dazu muss man auch sagen, dass bevor die Mauer gebaut wurde, dein Vater schon in diesem Beruf tätig war.
Ja.
Ne? Also das hatte jetzt nichts, weil wir Wessis denken dann ja immer ganz gerne, oh, der war bestimmt irgendwie Stasi-nah oder wie auch immer. Es gibt ja auch Dinge, die sich da einfach historisch entwickelt haben. Und das fand ich in dem Gespräch mit dir vorab eigentlich auch so ganz interessant, mal zu hören, wie das so zustande gekommen ist.
Ja,
Ja,
vielleicht
du.
noch eins dazu, weil es auch eine prägende Geschichte ist. Mein Vater war weder Parteimitglied noch bei der Stasi noch sonst irgendwas. Im ganzen Gegenteil, er war eher sehr, na, kritisch, nicht im Sinne von rebellisch, aber kritisch durchaus. Und sein Bestreben war immer, und das hat meine Kindheit tatsächlich geprägt, jetzt auch im Nachgang, bestrebt, möglichst wenig nach außen dringen zu lassen. Also über meinem Elternhaus lag wie so eine Dunstglocke, habe ich damals natürlich
Okay.
nicht gemerkt, weiß ich erst heute, so ein Informationsbann. Da drang nichts nach draußen. Ich durfte die Kinder mit nach Hause bringen. Wir hatten keine Kindergeburtstage bei uns. Es war relativ wenig Verkehr. Also natürlich Freunde und Verwandte. Familie kam zu Besuch. Aber sonst war das alles sehr unter dem Radar. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht bemerkt habe, was natürlich trotzdem energetisch gewirkt und was ich heute in der Aufarbeitung erst so richtig mitbekomme, was es mit mir heute macht, immer noch dieses abgeschirmt sein, so die Glocke drauf, ne, dieses bloß nicht auffallen, bloß nicht sichtbar werden. Großes Thema.
Ja, aber das hat ja höchstwahrscheinlich damals auch schon in weiser Voraussicht von deinem Vater irgendwie seinen Grund gehabt, ne? Und also bei mir
Ja,
kommt das so
ja.
ein bisschen an, so vorausschauend, dieses bloß nicht auffallen. Und das ist ja anscheinend deiner Familie auch über viele Jahre gut gelungen innerhalb dieses Systems. Und du hast dann irgendwann Abi gemacht. Und dann hatte ich schon im Intro gesagt, dass du dann natürlich auch die Chance hattest zu studieren. Was hat das war aber, du musstest erst in die NVA, um das zu ermöglichen. Und da ging das los, dass du so das DDR-Leben, sage ich mal, von einer etwas anderen Seite kennengelernt hast.
Ja, absolut. Und der Grundwehrdienst war ja für Jungs sowieso verpflichtend, die 18 Monate nach der Schule oder eben auch später. Manche wurden ja auch erst mit Mitte 20 eingezogen, schon nach der Facharbeiterausbildung in ihrer Arbeitszeit. Und für die, die an die Uni wollten und die einen Studienplatz hatten, natürlich das nahtlos nach der Schule. Und um überhaupt diesen Abiturplatz zu bekommen, den Platz am Gymnasium, war so ein ungeschriebenes, eine Längerverpflichtung, also über den 18 Monaten hinaus. Das heißt, ich bin also diesen Weg auch gegangen, um da Türen zu öffnen und dann tatsächlich nach dem Abitur direkt nahtlos sozusagen in die NVA übergegangen. Und da habe ich zum ersten Mal ein System erlebt, was ich so nicht kannte, was mir völlig fremd war und nicht nur vom Ansehen, sondern auch vom Gefühl völlig fremd war. Also das Gefühl von dieser Art von Hierarchie. Und das ist noch nachvollziehbar gewesen für mich, diese Hierarchie. Das verstehe ich auch heute noch, dass natürlich militärische Strukturen gewisse
Ja,
hierarchische
sonst
Ordnung brauchen.
funktioniert's
So
nicht.
funktioniert es
Ja.
nicht. Und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, dass es hier nicht um Kompetenz geht, nicht um Leistung, zumindest nicht immer, und auch schon gar nicht um Haltung, sondern es geht immer um die Funktion, um die Rolle, um den Dienstgrad. Ich habe da auch viele Beispiele erlebt von Leuten, die durchaus höhere Dienstgrade hatten und die menschlich eigentlich eine 5 waren. So, und dann sage ich, okay, das sind aber Menschen, die Macht über andere haben, Menschen, die über andere bestimmen dürfen und auch können vor allen Dingen, nicht nur dürfen, sondern auch können und es auch tun, ohne eine, sage ich mal, menschliche, empathische Legitimität dafür zu haben. Das
Ja.
klingt jetzt vielleicht ein bisschen, aber du weißt, was ich meine,
Ich
oder?
denke, ich weiß, was du meinst, und ich finde es auch das nochmal wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit nochmal zu erwähnen, da
Ja.
entscheiden, die Leute haben nicht die Möglichkeit gehabt, über ihr Leben selber zu entscheiden. Du konntest einen, so habe ich dich verstanden, auch im Vorgespräch, einen Weg einschlagen, aber letztendlich saß da oben immer noch jemand, der den, sag ich mal, wie Cäsar den Daumen hoch oder runter gemacht hat. Wenn da irgendwas nicht passte, dann konntest du schon mal, konnte dein Lebensweg schon mal eine andere Richtung einschlagen.
Ja, und auch wenn ich es heute gar nicht mehr überdramatisieren will, und gleichzeitig gibt es natürlich oder gab es in diesem System wenig Spielraum. Also der Karriereweg, den du einschlägst am Anfang, der ist relativ geradeaus und auch relativ langfristig angelegt. Da gibt es wenig von wegen, ach, ich mache mal noch hier und mache mal noch ein Studium da und Berufsbegleiten dieses. Natürlich gab es Bildungsmöglichkeiten, um Gottes Willen, aber eben in einer sehr klare Richtung oder klare Richtungen. Und wenn dann eben in diesem Karriereweg in irgendeiner Form, auf irgendeine Art und Weise mal ein Knick drin war, aus auch politischen Gründen heraus oder anderen Gründen, dann war das schwer zu korrigieren. Schwer das gar nicht zu korrigieren, weil einmal auf dem Radar, immer auf dem
Immer auf dem
Radar, ne? So.
Radar, ja. Ja,
Vor
deshalb,
allem,
das
also.
sagte ich vorhin, also das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert, ne? Auf der einen Seite war so diese Glocke über eurem Haus, was du sagst, und was auf der einen Seite sicherlich gut war, unter dem Radar zu laufen, aber
Ja,
dann,
ja.
und das kenne ich auch, ohne dass ich eben die Stasi im Nacken hatte, ich bin auch von einem wohlbehüteten Elternhaus nach Köln gekommen. Und da habe ich gemerkt, was es heißt, sich in der Arbeitswelt durchzubeißen. Also ich war immer nett zu anderen und habe gedacht, ach ja, ich konnte mich auch mitfreuen und so weiter. Aber dass es da eben auch Mentalitäten gibt, die Rivalitäten entstehen lassen und das war für mich völlig fremd. Insofern, das ist dann der Nachteil dieser Glocke, weil du dann erst merkst, okay, da gibt es noch mal eine andere Welt draußen. Da muss ich mich erst mal zurechtfinden.
Ja, und ich war nicht eingesperrt, das sei noch
Ja,
mal gesagt an der
genau.
Stelle. Also ich war schon eine
Ja.
behütete Kindheit, ich hatte meine Freiheiten, ich bin rausgegangen, ich hatte Freunde, ne, hier beim Verein, ich war in anderen Verbindungen auch tätig und so weiter. Das war alles toll. Und gleichzeitig war diese Energie von bloß nichts groß sagen und so weiter, die war halt schon spürbar. Und ich erinnere mich noch sehr gut zu meiner Armeezeit. Damals, da war ich ein Jahr an so einer Militärhochschule noch, in Vorbereitung meines Wehrdienstes. Und wir hatten ja auch Westverwandte und wir haben ja auch da Pakete bekommen von denen und so weiter. Und meine Mutter hat mir dann eine Tafel Milka-Schokolade mitgegeben in die Kaserne, hat aber vorher die lila Folie abgemacht, ne? Das lila Papier abgemacht. Dann
Okay.
war Alufolie, stand immer noch Milka drauf, aber es war halt unauffälliger, dass für den Fall einer Gepäckkontrolle am Eingang das nicht gleich so auffällt, ne? Also schon solche Vorsichtsmaßnahmen eingeführt,
Ja.
damit das nicht gleich hochploppt und solche Geschichten. Ich gestehe gern zu, dass ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig war in der Zeit. Ich habe mir da nie so einen großen Kopf drum gemacht. Ich habe ja auch dann Urlaub eingereicht, bin nach Hause gefahren, wenn Westbesuch da war, obwohl ich das gar nicht durfte, weil natürlich der Kontakt von Militärangehörigen mit Personen aus dem nicht-sozialistischen Ausland streng verboten war. Ich habe mich da nicht drum geschert. Weil ich dachte, wird keinem auffallen. Es ist vermutlich ganz vielen Leuten aufgefallen im Umfeld, weil es ja da auch ein paar Leute gab, ne, die da schon drauf geachtet haben. Das fiel zum Glück nie auf mich zurück. Also das ist
Ja, aber
irgendwie nie offiziell gemacht worden.
aber das ist etwas, was ich zum Beispiel, wo ich sage, spannend, weil du hast ja, du hattest so eine schöne Umschreibung dafür gehabt. Ich bin auch oft in der Arbeit an Grenzen angeeckt. Also du hast
Ja.
in deinen Grenzen dein Ding durchgezogen, ohne großartig jetzt wirklich ehrfürchtig irgendwelche Konsequenzen im Hinterkopf zu haben und hast einfach dich verhalten, so kommt es jedenfalls bei mir an, dass du sagst, okay, das kann ich jetzt verantworten, das mache ich jetzt einfach mal.
Ja, und das mag ein Stück Blauäugigkeit gewesen sein und ein Stück vielleicht auch, nein, es war nicht Furchtlosigkeit, das ist es sicherlich nicht. Dieses Attribut würde ich mir nicht zuschreiben, war so ein bisschen auch egal. Aber dieses Anecken, was ich dir auch gesagt hatte im Vorfeld, das bezog sich natürlich auch auf Situationen, wo ich einfach glaubte, dass das falsch ist, was da gesagt worden ist und wo ich auch aufgestanden bin dafür. Und jetzt bin ich halt nicht der Rebell oder der Revolutionär, der auf die Barrikaden steigt, das vielleicht nicht. Also ein bisschen möglicherweise, aber ich habe auch dann schon meine Meinung gesagt, wenn es irgendwie vielleicht nicht ganz salonfähig war. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an Versammlungen mit Offizieren also ich war ja eh der jüngste Dienstgrad da, der kleinste Dienstgrad hatte da eben nichts zu melden. Und wenn dann irgendwie Leute mit vielen goldenen Sternen und geflochtenen Schulterstücken kommen, da hat man einfach die Fresse zu halten. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber dann gab es eben auch so Diskussionen oder Entscheidungen, wo ich gesagt habe, ich sehe das ganz anders. Und habe dann auch bei Abstimmungen, ne, bei Abstimmungen wurde ja in der Regel auch dann, wie das der offizielle Tenor war oder der Dienstranghöchste da auch die Meinung hatte. Und ich habe dann dagegen gestimmt. Als Einziger zum Beispiel in so einer Gruppe von Offizieren. Ich gestehe zu, das kam jetzt nicht so gut an. Ne? So, da habe ich natürlich auch dann ein paar schräge Blicke kassiert dafür und habe gedacht, aber ich sehe das aber anders. Und jetzt hier, bevor das Bild entsteht, ich wäre hier der große Revoluzer. Das sicherlich nicht oder zumindest nicht in diesem Kontext. Aber ich war schon der Dinge bewusst, auch wo ich sage, das läuft irgendwie schief und es ist nicht fair, auch anderen Menschen gegenüber.
Ja, du hast da für dich dein Wertesystem einfach versucht zu verteidigen, würde ich mal sagen. Auf eine,
Soweit wie es
und,
geht.
und ja, und das ist ja, ich finde das sehr spannend, weil das in der heutigen Zeit ja auch nochmal eine Sache ist. Es ist gerade so das Thema Demokratie, ach, das darf man ja heute nicht mehr sagen und so weiter. Man darf, glaube ich, schon alles sagen, der Ton macht die Musik.
Oh
Und
ja,
ich muss
absolut.
nicht. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob du da rebellisch gegen angehst oder ob du eher ich sage jetzt nicht Leisetreter bist, aber ob du eher bewusst sagst, Leute, ich sehe das aus den und den Gründen anders, vielleicht kann man das und das mal berücksichtigen. Ja, das ist eine andere Herangehensweise und zeigt ja nicht direkt auf, ne, ich bin richtig und du bist falsch. Also, sondern gibt einfach eine weitere Option. Und darum geht es
Sehe
ja.
seh ich ganz genauso. Und wenn du es auf die heutige Zeit transferierst, diese Idee, dann geht es, glaube ich, darum, Haltung zu, nicht nur zu zeigen, eine Haltung zu haben, eine Haltung zu besitzen. Ob ich sie jetzt immer durchsetzen muss oder, ne, das ist eine andere Geschichte. Und es geht für mich auch heute nicht darum, immer Recht zu behalten, dass meine Haltung die richtige ist oder meine Entscheidungen die richtigen sind, meine Ideen die richtigen sind, sondern darum, Haltung zu haben, ein inneres Standing, was mich im Außen auch stabiler macht, was mich im Inneren viel sicherer macht, aber auch gelassener, also resilienter, um mit einem modernen Begriff
Ja,
damit
um mal
umzugehen auch.
im Jargon zu bleiben, ja.
Genau. Aber auch zu sagen, ich stehe dazu, auch wenn ich vielleicht nicht gehört werde oder zumindest nicht berücksichtigt werde und so weiter, eine Meinung abzugeben. Und es vielleicht ein gutes Beispiel auch, wenn wir über die Wahlen heutzutage sprechen, demokratische Wahlen, dann ist es ja auch eine Form von Haltung zeigen, Haltung haben, egal wo ich mein Kreuz mache. Dann geht es halt nicht darum, dagegen zu sein, sondern in meiner Welt geht es darum, für etwas zu sein. Ne? Ich wähle also nicht A, um gegen B zu sein, sondern ich wähle A, weil ich glaube, dass A das ist, was am ehesten mit meinem Wertesystem, mit meiner Idee von Zusammenleben mit Miteinander harmoniert. So. Und ich glaube, dass der Ansatz eben ein ganz anderer ist, gegen etwas zu sein oder für etwas zu sein. Es hat eine völlig andere Form von innerer Haltung. Und das ist etwas, was ich heute manchmal vermisse. Also aus meinem Erfahrungshorizont ist, wie gesagt, der ist ja sehr begrenzt und sehr eng. Aber auch immer wieder höre, dass zu wenige Menschen eine klare Haltung für haben, dafür einstehen und die äußern. Und dann meine ich damit nicht, ich stelle mich jetzt vor den Panzer in China auf dem, ne, großen
Auf dem Roten
Tiananmenplatz.
Platz, hätte ich
Das
beinahe gesagt, der Rote
ist
Platz
die
ist in
eine
Moskau, ich
Geschichte,
weiß,
ne?
ja.
Haltung zu zeigen, das ist der extreme Fall, sondern es gibt viele, viele, viele Situationen im Alltag, wo ich Haltung beweisen kann. Und Haltung heißt nicht stark sein, durchdrücken, machen. Haltung heißt zu sagen, ich sehe das anders. Das ist schon ein Satz, der Haltung beweist.
Ja.
Unabhängig, ob der berücksichtigt wird oder nicht. Ne? So.
Ja. Absolut. Also ich bin total bei dir und das ist auch etwas, was ich glaube, was wir im Moment für ein Problem haben, dass wir das verloren haben, dass auch zu seiner Meinung zu stehen und zu seiner Haltung zu stehen. Ich nenne das immer den Spiegelweg, ne? Dass ich abends im Spiegel gucken kann und kann sagen, okay, nach meinem Wertesystem habe ich heute wieder das Beste gegeben und meinen Punkt klar gemacht. Was jetzt umgesetzt wird davon, ist nicht mehr in meinem Einflussbereich. Ne? Das
Genau.
kann ich nicht, aber ich kann mein Kreuz setzen und hoffen, dass die Partei gewinnt und dann eben auch die Dinge so umgesetzt werden, wie ich es gerne hätte. Ja.
Ja, und dieses Kreuzsetzen gilt natürlich auch für viele andere Situationen im
Ja, klar.
Alltagsleben, ne? In Team-Meetings beispielsweise im Unternehmen, bei Entscheidungen, bei der Einstellung von Mitarbeitern oder bei der Entlassung von Mitarbeitern, im Miteinander im Freundeskreis, in privaten Beziehungen geht es ja auch darum, eine Haltung zu haben und zu zeigen, indem ich zum Beispiel sage, du Schatz, ich habe heute Abend irgendwie keine Energie und keine Kraft mehr wegzugehen. Wenn also dann eine Verabredung zum Beispiel zur Debatte stand, ins Kino zu gehen, essen zu gehen, Freunde zu treffen. Und das heißt nicht, dass ich dagegen bin oder dass ich jetzt zwangsweise das ihm recht oder ihr recht machen will und mich unter, sondern ich kann das ja trotzdem dann tun. Ich sage, ich habe eigentlich nicht die Energie wegzugehen, aber wir haben das jetzt vereinbart und dir liegt viel daran, lass uns doch zusammen das machen und gleichzeitig lass uns eine Vereinbarung treffen, nicht zu lange zu bleiben.
Ja, genau.
Was immer, also ein Agreement zu treffen, also dieses Miteinander so zu leben, dass ich meine Meinung, meine Haltung sagen und zeigen kann und gleichzeitig aber auch das Miteinander, dieses soziale Gefüge nicht auf egoistischer Basis unterwandere. Und wie gesagt,
Ja.
das sind tausend im Leben, wo das Gleiche zutrifft, die gleiche Systematik zutrifft.
Ja, also es geht eigentlich grundsätzlich mehr darum, sich zuzuhören und auch das zu machen, wo ich oder sich öfter zu fragen, das ist das, was mir jetzt gut tut. Oder eben auch, ne, Thema Geburtstagseinladung, ich gehe da jetzt eigentlich nur hin, weil ich eine Einladung habe. Nee, aber eigentlich fühle ich mich heute Abend nicht gut und dann bin ich auch keine Bereicherung für diese Veranstaltung. Also wirklich für sich da auch einen Weg zu finden. Genau, dann kam ja irgendwann mal ein anderes Thema, Mauerfall.
Oh
Und
ja.
da hast du gesagt, du hattest die Möglichkeit, du hast dann eine Ausbildung gestartet, eine kaufmännische Ausbildung und hast auch in Werbeagenturen gearbeitet und dann bist du irgendwann nach New York für 4 Wochen. Und da
Ja.
hast du geschrieben, das war ein Kulturschock als Ossi. Ja,
Das war
aber
es
es war
tatsächlich.
toll.
Es war wundervoll. Es ist
Ja.
eine Erfahrung, ein Magic Moment oder viele Magic Moments, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde und die ich auch nicht missen möchte. Und dazu gibt es natürlich eine Vorgeschichte, weil in Berlin, in unseren Garten, lag ich manchmal und dann flogen oben die Pan-Am-Maschinen in Richtung Tegel. Und mein großer Traum als Kind, und das weiß ich eben noch so genau, war, mal mit Pan-Am nach New York fliegen. Oh, das war einfach so unerreichbar weit, weil allein schon Tegel war unerreichbar weit. Da lag ja
Weit.
nicht nur 6000 Meilen dazwischen, sondern eben auch Stacheldraht, Minenfelder und ne, bewaffnete Soldaten. Und deswegen war das eben immer so eine Vision, so ein Traum, der nie in Erfüllung gehen konnte, aus verschiedensten Gründen heraus, ne? Also in meinem Denkfehl. Und dann kam diese Möglichkeit, nach New York zu fliegen und dort auch zu arbeiten, das zu erleben. Und ich habe das noch wie heute vor Augen, dieses Bild, als wir im Landeanflug waren, dann zum allerersten Mal über so einen achtspurigen Highway geflogen sind. Jeder würde heute sagen, ja, das ist doch ganz normal. Das war großartig. Also ich meine,
Ja,
ne, so. Und dann natürlich
und
dieses Leben, diese Stadt, es ist, ja, wow.
du hast eine Sache gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass du das toll fandst, irgendwann oben in Manhattan zu sitzen und über diese Skyline zu gucken und hast gedacht, wow. Und ich habe da heute Nacht nochmal drüber nachgedacht und da habe ich so gedacht, ja, das ist genau der Punkt. Nicht nur aus einem Mangel heraus oder dieses Nicht-Erreichbare, aber dass du diese Möglichkeit hattest, damals das so wertzuschätzen, und das sehe ich ja heute noch, dass du es total wertschätzt. Und ich glaube, da können wir in der heutigen Zeit einfach viel draus lernen, nicht immer höher, schneller, weiter, sondern wenn ich so ein Ziel habe und ich erreiche das, dass ich mich Jahre später noch darüber freuen kann, dass das so gekommen ist, ne? Und
Ja.
das gibt einem ja auch eine Erfüllung irgendwie, ne?
Ja, und der Kreis schließt sich dann auch wieder so in irgendeiner Form. Und ich glaube halt, dass es wichtig ist und notwendig ist, Träume nicht ad acta zu legen, die Vision
Ja.
nicht irgendwie kleinzureden, sondern die im Herzen zu halten und nicht unbedingt sie in der Form umzusetzen, wie ich das im Kopf habe, sondern die Art von Qualität zu erleben in meinem Leben, darum geht es ja auch bei dem authentischen Work-Life-Business-Design, eine Qualität in mein Leben, in mein Privat-, mein Arbeitsleben, mein Umfeld, mein Sozialleben zu bringen, wo ich sage, wow, das ist genau das. Und es hängt nicht an der konkreten Situation, an dem Ergebnis ausschließlich, sondern es hängt immer an der Beurteilung, welchen energetischen Mehrwert ich davon habe. Und
Und
ich
da
habe
möchte
es.
ich möchte mal eben einhaken, weil in
Klar.
deinem weiteren Lebenslauf sagst du, du hattest einen super bezahlten Job nachher als Key Account Worldwide Manager und dann hast
Ja.
du gesagt, den habe ich dann irgendwann dran gegeben, da sind wir nämlich wieder bei dem Traum, weil ich ein Restaurant aufgemacht habe. Du
Oh
bist
ja.
also wirklich, du hast gekündigt, weil du das wolltest. Und welcher Gedanke stand dahinter, dieses Restaurant zu führen? Also wie kamst du da drauf?
Ich bin so ein bisschen aufgewachsen mit so einer Gastgebermentalität. Meine Eltern waren immer sehr gastfreundlich. Wir hatten immer ein Open House für Freunde und Familie. Ne? Bei aller Abschottung nach außen war das natürlich für den Inner Circle. Ne? Also wenn Verwandte, Bekannte, Freunde kamen, da wurde immer irgendwie aufgetischt, da wurden Betten hingezaubert in Ecken, wo es gar keine Möglichkeit gab, ein Bett aufzustellen, die wo blieben über Nacht. Das Thema, es war immer Open House. Also jeder war herzlich willkommen aus dem inneren Zirkel. Und das ist diese Gastgebermentalität, die ich auch nach wie vor heute in mir spüre, nach so vielen Jahren. Und das Restaurant war, ich glaube, die Idee, einen Ort zu schaffen, wo sich verschiedene Dinge verbinden. Und zwar ein Ort der Einkehr. Also früher hieß es ja ins Gasthaus einkehren, also ein Ort der Einkehr schaffen, ein Ort des Genusses, aber auch der Begegnung, des Fallen lassen können, des sich anvertrauen können, die Sorgen draußen lassen, also einfach eine schöne, genussvolle Zeit zu erleben. Und das ist so ein Lebensgefühl, was mich immer schon begleitet hat, also solange ich mich zurückerinnern kann, vielleicht nicht mit 5, aber vielleicht dann eben mit 20 oder so oder mit 18, bis heute. An einem Ort zu sein, wo ich mich fallen lassen kann. Und es das heißt nicht bester Service der Welt, 5 Sterne, sonst irgendwas oder 3 Sterne Rang. Das kann auch eine urige Berghütte irgendwo in den Alpen sein. Aber dieser Ort, diese energetische Kugel da drin sein und dem Außen ausscheiden für den Moment, ne? Nur diesen Moment erleben. Und diese, ich sag mal, emotionale Auszeit vom Alltag wertschätzen zu können, von dem Stress, von der Anspannung von den anderen Leuten, mit denen ich gerade eben nicht zurechtkomme, oder. Das war, glaube ich, der Hintergrund dieses Ortes.
Und das finde ich ganz spannend, weil da kommst du ja eigentlich schon zu deinem jetzigen Punkt, ne? Du hast halt das gemacht, was du wo, also was dir ein Bedürfnis war, also hast deine Echtheit, deine Bedürfnisse gespürt und auch bedient. Und du sagst ja auch, das ist dir total wichtig. Hast dann aber, ne, als Potenzialdetektiv auch irgendwann gemerkt, okay, das Restaurant ist es nicht, hast es wieder aufgegeben, bist in deinen alten Job nochmal zurück. Und dann
Genau.
kam eine Zeit, also was ja auch keine Schwäche ist in dem Moment, sondern einfach die Erfahrung zu machen, okay, das war jetzt schön, aber das ist es irgendwie nicht. Und dann nochmal zu gucken, okay, was ist es dann? Und dann bist du deinen Weg weitergegangen, hast mir gesagt, bist mit NLP in Verbindung gekommen und dann ging so die ganze Sache mit dem Coaching los und mit der Echtheit.
Genau.
Ja, und da bist du jetzt, fühlst du dich jetzt, sage ich mal, gut aufgehoben, natürlich auch mit deinem Buch, was du jetzt gerade in Leipzig auf der Buchmesse präsentiert hast, Kein Leben von der Stange. Und das finde ich, da schließt sich der Kreis in diesem Interview auch wieder. Du hast kein Leben von der Stange. Keiner hat, glaube ich, ein Leben von der Stange.
Das stimmt natürlich. Und was ich heute feststelle im Rückblick, und das ist ja dieser typische Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts, ne, betrachtet oder verstanden. Heute verstehe ich halt, welche Zwischenstationen notwendig waren, um hier zu sein und diesen Platz einzunehmen, den ich heute einnehme.
Super.
Und ich bin heute nach wie vor ein Gastgeber. Ich habe jetzt halt kein Restaurant, also diesen physischen. Nicht, sondern heute
Ja.
schaffe ich Räume in einem virtuellen, energetischen Sinne. Das heißt, ich öffne Räume für Menschen, die da reinkommen und in so eine Blase kommen, wo sie das Außen mal ausblenden können für den Moment, wo sie wieder in Begegnung gehen können mit sich oder in Workshops auch mit anderen, wo sie sich wieder spüren können, wo sie sich fallen lassen können, anvertrauen können, wo sie einfach mal sein können, egal was der ganze Background ist, egal was die ganze Historie ist, egal was der ganze Karriereweg ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Da dürfen sie einfach sein, Mensch sein. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, sich wieder spüren. Also diese Verbindung wieder zu finden zu sich, zu dem, was wirklich zählt, worum es wirklich geht. Weil die meisten, die im Außen so agieren, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich rede jetzt hier nicht aus dem Buch heraus, die verlieren sich da oftmals in dem Alltag, in den Erwartungen, in den Konventionen, in den Regeln, die halt in diesem Umfeld gelten. Und in jedem Unternehmen gelten Regeln zwangsweise. Und es ist auch gut so, dass da Regeln gelten. Und die Frage ist immer, wo finde ich da meinen Platz? Und Platz heißt nicht in welcher Abteilung, in welcher Funktion, sondern wie kann ich da am ehesten wirken in Vereinbarung oder im Einklang mit meinen Werten, mit meinen Wünschen, mit meinen, John Stralecki nennt es so schön, mit meinen Five, die kann ich auch im Unternehmen ausleben. Die meisten tun es halt nicht oder kriegen die Möglichkeit auch nicht geboten. Und das, dieses Gastgebersein, diesen Raum schaffen, das ist das, was, wenn ich heute zurückblicke, die letzten 50 Jahre oder 50 plus Jahre halt für mich prägend war, einen Ort zu schaffen für Begegnung. Das begann zu Hause bei, ne, Freundeskreisen, Familientreffen und so weiter. Dieses Open House, was ich beschrieben habe, ging über das Restaurant bis heute eben in diesen Bereich rein. Und für mich war auch jetzt rückblickend immer wichtig, dieses gute Miteinander, dieses gelingende Miteinander, nenne ich es immer, dass Menschen sein dürfen, wie sie sind. Und gleichzeitig aber auch mit anderen in Bezug und Beziehung kommen, ohne dass jemand Recht haben muss oder jemand besser oder schlechter ist und so weiter. Und das sind halt Räume, die ich heute schaffe, auch mit dem Couchgeflüster zum Beispiel, wo sich Menschen begegnen können, wo es um Miteinander und nicht übereinander geht. Ne? Wir reden miteinander, nicht übereinander und schon gar nicht gegeneinander. Es ist kontrovers und gleichzeitig harmonisch, weil jeder seine Meinung haben hat und jeder seine Meinung haben darf auch logischerweise. Geht es nicht um ich habe Recht oder du hast Unrecht, sondern ist alles gleich gültig im
Dieses
Wortsinn.
im doppelten Sinne zweimal sein, einmal bei sich sein und einmal auch so sein zu dürfen, wie man ist.
Total, absolut.
Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, wir sind nämlich schon wieder am Ende.
Ich ahne es schon.
Du ahnst es schon, genau. Aber das war bis jetzt, fand ich, eine total runde Sache und auch stimmige Sache. Und ich glaube, wenn du den Hörern jetzt noch ein Lifehack gibst, dann wird es noch stimmiger.
Gut gelungen. Ulrikes Tipp.
Ja, ich bin fairerweise nicht der Typ der Lifehacks. Ich habe mehr Fragen als Antworten auf Lager, gehe ich zu. Und ich fühle mich damit sehr wohl, wenn ich nicht Leuten erklären muss, wie die Welt funktioniert und schon gar nicht, wie deren Welt funktioniert.
Darum
Und
geht's auch
gleichzeitig,
nicht.
nee, ich, schon klar. Und gleichzeitig, naja, weil es ist ja oftmals, wenn du ein Lifehack hast, ja, mach dies, mach das. Nee, mach doch, was du willst. Das ist mein Lifehack. Aber wenn ich eine Sache sagen darf an dieser Stelle, in Bezug auf dein eigenes Ding machen, deinen Weg gehen, dein Leben nach deinen Regeln gestalten, dann habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Menschen sich das nicht vorstellen können, dass die Möglichkeiten gar nicht erkennen, was machbar ist, weil sie in Systemen, Konstrukten auch festhängen, gebunden sind, Familiensystem, Unternehmenssystem, wo immer auch, und sich nicht vorstellen können, etwas zu tun, auch im Hinblick auf die möglichen Konsequenzen. Und das, was ich gerne mitgeben möchte an der Stelle, ist, wenn du etwas hast, wenn in dir etwas brennt, wenn in dir etwas schon lange anhaftet, dann ist es wert, dem ein Ohr zu schenken und zu sagen, hey, was ist es denn wirklich? Und wie kann ich das in die Welt reinbringen? Wie kann ich die Qualität dessen, was in mir drin schwelt, erleben oder machen für mich? Und diesen Mutsprung, und ich nenne das immer gerne Mutsprung, zu wagen. Andere sagen, ja, Komfortzone ausdehnen. Ja, alles gut. Aber diesen Mutsprung zu wagen, und es darf ein ganz kleiner sein, den Mutsprung zu wagen, etwas zu tun, wo ich sage, das ist für mich, das ist wirklich für mich. Denn das Einzige, was du bei einem Mutsprung verlieren kannst, ist deine Angst.
Super. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich sehe da
Sehr
viele
gerne.
supervisorische Anteile und wir sind ja eh ähnlich von der Haltung her. Und ich danke dir herzlich für deine Zeit, für die spannenden Geschichten
Super gerne.
und den total entspannten Austausch zwischen uns jetzt gerade hier im Interview. Und zu meinen Hörern, es gibt noch eine Folge von Schwarzbrot und Kamille, nämlich die letzte dieser Reihe in 2 Wochen. Und dann gibt es uns wieder oder mich wieder im Herbst, auch dann wieder mit neuen Interviewpartnern. Thomas, vielen Dank, dass du da warst, für deine
Sehr, sehr
Zeit,
gerne.
deinen
Danke für die
Input.
Einladung.
Und ich sage mal, bis demnächst. Und an die Hörer, euch eine gute Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von und mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.